Radio SRF.
Kaum ein US-Präsident weckte mehr Hoffnungen als Barack Obama. Auch im Nahen Osten, wo man ihm zutraute, etwas bewegen zu können zwischen Israel und den Palästinensern. Was bleibt nach seinem ersten Israel-Besuch außer Enttäuschung? Der Publizist Michael Lüders, ehemaliger langjähriger Nahost-Korrespondent für die Zeit, ist Gast von Susanne Brunner.
Das Tagesgespräch.
Michael Lüders in Berlin. Als Obama US-Präsident wurde, hofften viele, er würde viel bewegen, gerade auch im Nahen Osten. Sie auch?
Die Hoffnungen waren in der Tat groß. Auch ich hatte gehofft, dass er etwas bewegen würde, vor allem nach der Rede, die er in Kairo gehalten hat 2009, wo er sich direkt an die arabische Welt, an die arabische Jugend gewendet hat, in der Erwartung, ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen den USA und der islamischen Welt aufzuschlagen. Aber man muss leider sagen, dass der Rhetorik nicht wirklich eine Realpolitik gefolgt wäre, die eine Neubestimmung in der amerikanischen Politik erkennen lassen würde, eine Neubestimmung, die darin bestehen könnte, neutraler Vermittler zu sein, etwa im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, aber auch eine differenzierendere Wahrnehmung im Konflikt mit dem Iran. Jenseits von Verlautbarungen hat sich die amerikanische Politik auf diesen Gebieten nicht wirklich verändert.
Jetzt gestern in Israel hat er sich ja an die israelische Jugend gewandt oder der Jugend in Israel. Haben Sie, Michael Lüders, etwas Konkretes gehört?
Nein, konkret war diese Rede nicht. Sie war im Grunde genommen der Versuch, an die Rede von Kairo 2009 anzuknüpfen, diesmal mit einer anderen Zielgruppe. Bemerkenswert ist natürlich, dass Obama nicht, wie es die israelische Regierung gehofft hatte, vor dem israelischen Parlament, der Knesset, eine Rede hielt. Das hat er ganz bewusst nicht getan. Das war, wenn man so will, eine symbolische Abgrenzung von der Politik Netanyahus. Er hat sich an die israelische Jugend gewendet, so wie er sich zuvor die arabische Jugend gewendet hatte und hat im Grunde genommen Dinge von sich gegeben, die nicht sonderlich erkenntnisfördernd sind, beispielsweise, dass Frieden besser sei als Krieg und dass Israel, dass die israelische Bevölkerung auf Dauer nicht über ein anderes Volk herrschen könne. Aber immerhin, das war der am meisten kritisch zu nennende Ansatz in seinen Ausführungen in Israel. Ansonsten ist er eigentlich ganz einer Dramaturgie verpflichtet geblieben, die darauf ausgerichtet war, keine neuen Impulse zu setzen und vor allem nicht die engen Beziehungen zu Israel in irgendeiner Weise in Frage zu stellen oder auch nur den Ansatz einer Kritik zu riskieren, die man in Israel als brüskierend hätte empfinden können. Klar, Obama und mit ihm die amerikanische Führung ist nicht glücklich über die israelische Politik, aber es gibt keinerlei Bereitschaft in Washington, auch nur entfernt Druck auszuüben auf die israelische Regierung, dass sie hier nun eine andere Politik betreibt, vor allem gegenüber den Palästinensern, denn die Siedlungspolitik macht natürlich jede Gründung eines palästinensischen Staates im Westjordanland völlig illusorisch. Das weiß auch Obama, aber dieses Problem grenzt er aus, indem er sich philosophisch äußert und darauf verweist, dass eine jüdische Bevölkerungsminderheit nicht auf Dauer über eine palästinensische Bevölkerungsmehrheit herrschen kann. Das ist richtig beobachtet, aber es reicht in der Politik nicht, einfach nur zu beobachten. Man muss auch dann gegebenenfalls politische Ziele sich setzen und auch einen Fahrplan benennen für den Fall, dass eben nichts passiert. Das geschieht ja auch gegenüber der arabischen Welt, etwa in Form von Sanktionsandrohungen.
Genau, aber jetzt könnte man ja eigentlich sagen, eben, ist es nicht erstaunlich, dass ausgerechnet ein solcher Präsident, auf den so viele Hoffnungen fokussiert waren, der ja selbst auch aus einer Bevölkerungsgruppe kommt, die unterdrückt war, lange Zeit auch in den USA, seine Frau, die von Sklaven abstammt. Ausgerechnet ein solcher Präsident, der erste afroamerikanische Präsident der USA, kommt mit absolut leeren Händen nach Israel, nachdem er doch eigentlich eine vielversprechende Rede hielt in Kairo, die er als neuen Anfang der Beziehungen gerade auch zur arabischen Welt bezeichnete.
Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage, die Sie da stellen. Und aus genau diesem Grund, dem Hintergrund nämlich von Barack Obama, der doch aufgrund seiner eigenen Biografie und der seiner Frau eigentlich wissen müsste, was es bedeutet, unter Bedingungen von Unterdrückung zu leben. Von ihm hätte man sich mehr erwartet als etwa von seinem Vorgänger George W. Bush, wo man ungefähr wusste, wo er stand. Aber er nun ist ja eine Symbolfigur. Yes, we can. Und das hat man auch in der arabischen Welt gehofft. Und deswegen ist ja auch die Enttäuschung über Obama so unendlich groß in der arabischen Welt und auch unter den Palästinensern. Um das zu verstehen, muss man sich vor Augen führen, dass in der amerikanischen Innenpolitik der Einfluss einer pro-israelischen Lobby nicht zu unterschätzen ist. Diese pro-israelische Lobby gehört zu den wichtigsten Machtfaktoren in Washington. Darüber hinaus gibt es einen sehr einflussreichen christlichen Fundamentalismus, der vor allem in der Partei der Republikaner seinen Niederschlag findet. Und diese christlichen Fundamentalisten sehen Israel als ein Land, in dem der Messias, der einst wiederkommen würde. Und die Palästinenser haben aus dieser Perspektive hier nichts verloren. Sie stören nur auf dem Weg des Wiedererscheins von Jesus Christus. Das alles ist sehr irrational. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass rund 70% der Kongressabgeordneten in den USA traditionell die Politik jedweder israelischen Regierung für gut und richtig befinden, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass das schwierig ist für Obama, hier einen Spielraum für Manöver zu finden. Die Öffentlichkeit in den USA ist sehr zugunsten Israels orientiert und da hat ein politischer Ansatz, der in Richtung Palästinenser sich orientiert oder in Richtung der arabischen Welt gegenüber dem Iran gar sehr schwierige Voraussetzungen. Es gibt sozusagen kein Gleichgewicht in der öffentlichen Wahrnehmung der USA, was Israel und was die Palästinenser betrifft.
Das hat ja gestern Barack Obama auch in seiner Rede gesagt, er hat das zur Kenntnis genommen. Er hat gesagt, und wir hören das gleich, am einfachsten wäre es doch einfach, Israel bedingungslose Unterstützung zuzusichern und nichts zu machen. Wir hören, wie er das gestern in Jerusalem gesagt hat.
You know, politically, given the strong bipartisan support for Israel and America, the easiest thing for me to do would be to put this issue aside. Just express unconditional support for whatever Israel decides to do. That would be the easiest political path. But I want you to know that I speak to you as a friend who is deeply concerned and committed to your future, and I ask you to consider 3 points.
Er spricht also die Jugend an, sagt also eigentlich, das Einfachste wäre, überhaupt nichts zu tun, einfach zu sagen, er respektive die USA unterstützten Israel bedingungslos, aber er komme als Freund und müsse ihnen eigentlich die Wahrheit sagen und da gäbe es Dinge, die man machen müsse. Er wolle ja etwas machen. Nur Michael Lüders, nach allem, was Sie gesagt haben, mit diesem Druck auch aus der Öffentlichkeit, kann man sagen, ich meine, meint er das noch ernst?
Möglicherweise ist er selber subjektiv davon überzeugt, dass man über Appelle an die israelische Jugend einen Gesinnungswandel herbeiführen könnte. Es gibt ja im politischen Diskurs, wenn ich so sagen darf, der westlichen Öffentlichkeit die Vorstellung, man könne den beiden Konfliktparteien, Israelis und Palästinensern, einen Frieden nicht aufzwingen. Er müsse vielmehr von beiden Seiten gewollt und getragen sein. Das ist eine Linie, die auch in Israel natürlich sehr populär ist, weil sie im Grunde genommen ausschließt, Druck auszuüben auf Israel. Aber es wird wahrscheinlich mittelfristig nicht gehen ohne Druck. Es ist, wenn wir Klartext reden, völlig klar, dass die gegenwärtige ultranationalistische Regierung in Israel nicht entfernt daran denkt, die Gründung eines palästinensischen Staates im Westjordanland in Verbindung mit dem Gazastreifen, geschweige denn mit Ostjerusalem als Hauptstadt eines palästinensischen Staates, zuzulassen. Alles, was wir von Seiten Israels erlebt haben in den vergangenen Jahren und auch noch erleben werden in der Zukunft, ist ein Spielen auf Zeit. Man bemüht auf der Ebene von Rhetorik einen längst nicht mehr existenten Friedensprozess, an dem man angeblich festhalte, um in Wirklichkeit eine Siedlung nach der anderen zu bauen. Ich war selber vor kurzem erst im Westjordanland, wenn man mit dem Bus oder mit dem Taxi, mit dem Auto von Jerusalem nach Hebron fährt, dann wird man auf dieser Fahrt, die etwa eine Stunde dauert, nicht einen einzigen Hügel entdecken, im Westjordanland, also im palästinensischen Teil dieser von Israel besetzten Gebiete, wo es nicht eine israelische Siedlung, einen israelischen Vorposten oder einen israelischen Checkpoint oder einen israelischen Militärstützpunkt gibt. Es ist im Grunde genommen kein Land mehr da für die Palästinenser. Das weiß jeder, der es wissen will. Aber in der westlichen Politik gilt es als unhöflich oder als nicht opportun, diese Wahrheit auszusprechen. Und die Ultrarechten in Israel gehen ja so weit zu sagen, warum? Wir tun doch nichts Unrechtmäßiges. Das Westjordanland, das biblische Judäa und Samaria, ist doch Teil unseres Landes Israels. Und insofern haben wir natürlich das Recht, dort zu leben. Das ist etwa die Haltung von Bennett, dem neuen Shootingstar der israelischen Politik, der rechts außen angesiedelt ist und der ganz klar sagt, das alles ist Israel. Wir tun nichts Illegitimes. Nur die Frage bleibt bestehen, wie will man auf Dauer als jüdische Bevölkerungsminderheit zwischen Mittelmeer und Jordanfluss über die palästinensische Bevölkerungsmehrheit herrschen? Das kann man nur, indem man ihnen die entsprechenden Bürgerrechte vorenthält.
Genau, und darauf möchte ich noch zurückkommen. Was Sie ansprechen, ist jetzt eigentlich, weil in der Rede von gestern hat Barack Obama eigentlich nichts Genaues gesagt, eigentlich keine Forderungen wirklich aufgestellt, gesagt, ja, Frieden ist der beste Weg. Aber blenden wir zurück nach Kairo 2009. Damals hat er klipp und klar einen Siedlungsstopp gefordert.
The United States does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements. This construction violates previous agreements and undermines efforts to achieve peace. It is time for these settlements to stop.
Es ist Zeit, dass dieser Siedlungsbau aufhört, hat er damals gesagt vor der arabischen Jugend. 4 Jahre sind vergangen. Sind das jetzt einfach verlorene Jahre? Weil, wie Sie gesagt haben, jetzt ist es zu spät. Jetzt kann man diesen Staat gar nicht mehr machen. Der Siedlungsbau ist weitergegangen und der mächtigste Mann der Welt, der war einfach ohnmächtig, etwas zu machen?
Ich würde nicht sagen, dass er ohnmächtig war, aber er hat natürlich die Kräfteverhältnisse in seinem eigenen Land realistisch eingeschätzt. Es gibt Leute, die sagen, nun, Barack Obama könne jetzt mehr Druck auf Israel ausüben, weil er ja nicht vor dem Problem steht, wiedergewählt werden zu müssen. Aber er ist natürlich nicht allein im politischen Establishment Washingtons. Er muss Rücksicht nehmen auf seine Partei, die Demokraten, in denen es ebenfalls wie bei den Republikanern sehr viel Sympathie gibt für israelische Politik. Und er weiß, dass es ihm seine eigene Partei übel nehmen würde, wenn er den Bogen überspannen würde.
Also einfach Realismus in dem Sinn. Also kann man einfach sagen, er sagt realistischerweise, also ich kann eigentlich zu Hause nichts machen, weil die Kräfteverhältnisse so sind. Und sowieso dieser Konflikt zwischen Palästinensern und Israeli, der dauert schon so lange, da kann man eigentlich eh nichts machen. Alle Friedensprozesse sind ja gescheitert.
Alle Friedensprozesse sind gescheitert, weil die USA nicht willens waren, auf ihren engsten Verbündeten den entsprechenden Einfluss auszuüben, was man hätte tun können. Es ist dieser nahöstliche Konflikt aus amerikanischer Sicht ein großes Problem, weil die innenpolitischen Verhältnisse in den USA nun mal sind, wie sie sind. Die Palästinenser, die Araber, die Muslime allgemein haben einen sehr schlechten Leumund in den USA. Innenpolitisch kann ein amerikanischer Präsident, kann generell ein amerikanischer Politiker nichts gewinnen, wenn er sich für palästinensische, arabische, islamische Interessen einsetzt. Das würde ihm gewissermaßen als ein Verrat in Anführungsstrichen amerikanischer Interessen ausgelegt werden. Insofern ist der Raum für Bewegungsfreiheit seitens der amerikanischen Politik begrenzt, was wirklich absurd ist, denn die USA sind natürlich eine Weltmacht und Israel ist ein Staat von der Größe des deutschen Bundeslandes Hessen. Es ist aber in der Tat so, dass in diesem Fall der Schwanz mit dem Hund wedelt und es den USA nicht gelingt, ihren engsten Verbündeten unter Kontrolle zu bringen, was auch für die USA gravierende Konsequenzen hat, denn die Unzufriedenheit gegenüber der amerikanischen Regierung wächst. Gleichzeitig ist in der arabischen Nachbarschaft ein völlig neues politisches Klima entstanden. Die arabische Revolution hat neue Realitäten geschaffen. Die Islamisten sind stark geworden. Der Konflikt mit dem Iran steht in dem Raum. Wenn man diesen Kernkonflikt des Nahen Ostens, den zwischen Israel und den Palästinensern, nicht löst, wird das auch Auswirkungen haben auf die anderen Konflikte. Und die Tragik dabei ist, dass im Grunde genommen jeder weiß, wie dieser Konflikt zu lösen ist. Es gab ja auch schon immer wieder den Punkt, wo man fast zu einer Lösung gekommen wäre, aber im letzten Moment gab es dann Rückzieher. Es muss einen palästinensischen Staat geben, im Westjordanland, in Gazastreifen, mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Das alles ist machbar, aber mittlerweile ist der Einfluss der Siedlerlobby in Israel selbst so immens gewachsen, dass keine Regierung in Israel ohne weiteres in der Lage sein dürfte, diese Siedlerlobby auszubremsen. Würde eine israelische Regierung auf die Idee kommen, Siedlungen auflösen zu wollen oder gar Siedlungsblöcke, dann gibt es nicht wenige Beobachter, die sagen, dass dann zumindest Teile der israelischen Armee die Gefolgschaft verweigern könnten und sich auf Seiten der Siedler stellen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Die Siedler haben sich hineingefressen in die israelische Gesellschaft. Sie sind immens einflussreich und der generelle politische Trend in Israel selbst orientiert sich immer mehr in Richtung Ultranationalismus. Yitzhak Rabin war der einzige israelische Premierminister, der wirklich bemüht war, einen Friedensschluss mit den Palästinensern herbeizuführen. Er wurde 1995 ermordet von einem israelischen Rechtsextremisten und seither hat sich die israelische Politik gedreht. Nach der Intifada war man der Meinung in Israel, dass die Palästinenser, die Araber den Frieden nicht wollen mit Israel und es hat sich eine Denkweise durchgesetzt, die auf Härte setzt. Wenn wir den Arabern gegenüber nachgeben, dann zeigen wir Schwäche. Das wird man uns gegenüber ausnutzen und die Hamas ihrerseits ist ja nun auch nicht gerade eine Bewegung, die nun irgendwie Sympathieträger enthalten würde. Kurzum, es ist eine sehr verfahrene Situation. Hier müsste man einwirken, es geschieht aber nicht. Stattdessen konzentriert man sich auf andere Konflikte und lagert diesen Konflikt erst einmal aus. Man konzentriert sich auf den Konflikt in Syrien und auf den Konflikt mit dem Iran. Das sind die Konflikte der nächsten Monate, der nächsten 1 bis 2 Jahre. Und hier braucht es eine enge Abstimmung zwischen den USA und Israel aus Sicht des amerikanischen Präsidenten.
Sie haben es angesprochen, Herr Lüders, also das Umfeld ist ein ganz anderes, wenn man vergleicht in der Zeit, als Obama Präsident wurde. Und gleichzeitig hat gestern Barack Obama gesagt zu den Leuten, ich komme als Freund und gute Freunde sagen einander die Wahrheit. Könnte man dann sagen, dass indem die USA nie Druck ausgeübt haben, zum Beispiel den Siedlungsbau wirklich zu stoppen, zu sanktionieren zum Beispiel, dass sie Israel vielleicht auch gar keinen Dienst getan haben. Weil schlussendlich kann man ja sagen, die Zukunft Israels in einer feindlichen Umgebung mit diesem Konflikt und dann herrschen zu müssen über 2,5 Millionen Palästinenser, die hasserfüllt sind, das ist ja wahrlich auch keine Zukunft.
Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den Sie da ansprechen. Denn selbst wenn man jetzt der Meinung wäre, dass die israelische Politik die richtige sei, muss man ja doch in seine eigenen Überlegungen einbeziehen, dass sich Israel immer mehr isoliert in der Region und auch in Europa, weniger in den USA, aber in Europa ganz deutlich schwindet der Rückhalt für israelische Politik. In Deutschland beispielsweise, in Berlin, würde ein ranghoher Politiker nicht öffentlich Israel kritisieren. Aber wenn man mit Politikern in Berlin hinter verschlossenen Türen redet, egal von welcher Partei, mit Ausnahme vielleicht der Grünen, dann hört man sehr kritische Töne gegenüber Israel. Wie gesagt, das würde niemand öffentlich sagen, das gilt nicht als opportun in Deutschland, aber nichtsdestotrotz, die Politiker sind ja nicht dumm. Sie erkennen, was hier passiert, wie Israel sich über internationales Recht hinwegsetzt, wie Realitäten geschaffen werden, die den Palästinensern nichts mehr an Perspektive lässt. Die werden ja nicht sich in Luft auflösen oder per Osmose irgendwie in andere Länder verflüchtigen. Das alles ist nicht da. Und das Interessante ist, wenn man mit israelischen Ultrarechten diskutiert, wie sie sich eine Lösung der Palästina-Frage vorstellen, dann bekommt man keine konkreten Antworten. Es geht dann vielleicht noch in Richtung, naja, sollen sie noch nach Jordanien gehen? Aber viel mehr kommt da nicht. Und im Prinzip läuft die israelische Politik darauf hinaus, dass man die Palästinenser in Bevölkerungszentren wie Nablus oder Ramallah konzentrieren will. Da können die dann ihre eigene Müllabfuhr gerne selber organisieren. Den Rest machen aber die Israelis. Das Konzept wird nicht funktionieren. Israel wird sich international immer mehr isolieren und immer einsamer dastehen in der internationalen Politik. Das kann sich Israel aber eigentlich nicht erlauben. Und Weltpolitik verändert sich. Die uneingeschränkte Unterstützung der USA, die erklärt, warum und weshalb Israel seine Politik der Unnachgiebigkeit verfolgen kann, wird ja nicht ewig so bleiben. Es treten andere Akteure auf in der Region. Die USA sind mittelfristig dabei, sich politisch politisch ein bisschen zurückzuziehen aus den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens. Es treten andere Akteure auf, China, Russland, Indien, die allesamt nicht mit einer israelischen Lobby sich auseinanderzusetzen haben in ihren jeweiligen Ländern und die ihre eigenen Interessen verfolgen, in denen Israel nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Kurzum, wenn Israel nicht sich bewegt, dann werden Faktoren geschaffen werden, neuer Art, mit unerfreulichen Regimen in der Nachbarschaft, die dann für Israel in der Tat bedrohlich werden könnten. Und vergessen wir nicht, das ist wichtig, dieses zu erwähnen, der Konflikt mit dem Iran war das wesentliche Gesprächsthema während dieses Besuches von Barack Obama in Israel. Es ist ja kein Zufall, dass sein Außenminister John Kerry jetzt auch noch ein paar Tage da bleiben wird. Es geht um die Feinabstimmung im Umgang mit dem Iran. Die Israelis würden lieber gestern als heute gegen den Iran militärisch vorgehen, um das dortige Atomprogramm auszuschalten, während die USA sagen, wir wollen noch ein bisschen Zeit investieren in Verhandlungen. Aber im Kern kann man sagen, läuft alles darauf hinaus, dass es irgendwann doch ein Showdown militärischer Art mit dem Iran geben könnte. Und die Hoffnung in den USA und in Israel, dass man dieses Problem militärisch lösen könnte, dürfte sich als Illusion erweisen. Es entsteht hier ein neuer Konflikt, der wirklich gefährlich ist und der die übrigen Konflikte zusätzlich beflügeln wird. Denn alles in der Region des Nahen und Mittleren Ostens ist nicht isoliert zu betrachten. Das ist wie in einem System miteinander kommunizierende Röhren. Alles verbindet sich unterschwellig. Und wenn ich an einer Stelle den Druck erhöhe, dann springt das Wasser an der anderen Stelle hinaus. Und wenn es zu einem Krieg kommt gegen den Iran, dann wird diese ganze Region explodieren. Wir sehen das schon in Syrien, diese Salamitaktik westlicher Politik. Die USA wollen nicht militärisch dort intervenieren. Die Briten, Franzosen haben angekündigt, sie könnten sich vorstellen, hier Alleingänge zu leisten. Die Deutschen äußern sich jetzt auch in diese Richtung. Kurzum, wir erleben hier möglicherweise in Bälde eine NATO-Intervention in Syrien, zumindest indirekter Art, was dann wiederum natürlich Gegenreaktionen des Irans und von Russland auslösen wird. Und diese Konflikte lappen, die gehen ineinander. Irgendwann wird es Israel und den USA nicht mehr möglich sein, alles militärisch unter Kontrolle zu halten, weil das Chaos in den Nachbarländern zu groß wird und weil auch die islamistischen Gegenkräfte zu stark werden. Und das alles ist sehr unerfreulich. Westliche Politik müsste ein einziges Interesse haben in dieser Region, die Konflikte zu befrieden, angefangen mit Israel und Palästina und vor allem einen vernünftigen Dialog mit dem Iran zu suchen, der darüber hinaus reicht, die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, ihr sollt dieses Programm idealerweise völlig einstellen. Das werden die Iraner auf gar keinen Fall tun. Man hofft im Westen, einen Regimewechsel durch die Sanktionen im Iran herbeiführen zu können. Das ist eine Illusion. Das wird nicht funktionieren. Im Gegenteil, es stärkt dieses Regime, weil es im Windschatten dieser Sanktionen sich als Kämpfer gegen den Westen inszenieren kann, was der Opposition im Iran das Leben zusätzlich schwer macht.
Also eigentlich, wenn man zusammenfasst, 4 Jahre, die Obama bereits Präsident von den USA war, die sind eigentlich verlorene 4 Jahre für diese Region.
Das kann man in der Tat genauso zusammenfassen. Die USA haben es nicht vermocht, nicht gewollt, wie auch immer, in diesem Konflikt die richtigen Akzente zu setzen, und das rächt sich bitter. Selbst George W. Bush, der sich überhaupt nicht interessiert hat für den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, der schlichtweg den Israelis grünes Licht gegeben hat, zu tun, was immer sie zu tun belieben, hatte sich mehr engagiert auf diesem Gebiet als Barack Obama. Und das ist wirklich erstaunlich, weil er ja nun ein kluger Mann ist, der auch sicherlich um die Probleme weiß. Es ist völlig klar, dass das, was Israel dort anstellt, völkerrechtswidrig ist. Es scheint aber niemanden zu interessieren. Und das Ergebnis ist natürlich, dass in der Region, in der arabischen Welt, in der islamischen Welt, der Glaube an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht sehr hoch ist. Was für eine Demokratie ist das, fragen viele Araber, wenn sie darauf hinausläuft, dass Unrecht legitimiert wird. Und das wiederum ist Wasser auf den Mühlen der islamischen Fundamentalisten. So greift wirklich alles ineinander. Und man muss hier wirklich der amerikanischen und der westlichen Politik bescheinigen, dass sie versagt hat. Israel wird dafür einen hohen Preis bezahlen. Wir werden dafür einen hohen Preis bezahlen. Kritik an Israel gilt gemeinhin als nicht wünschenswert, als israelkritisch, potenziell antisemitisch. Das ist aber Unsinn. Ich glaube, man kann sehr wohl ein sehr guter Freund Israels sein und sich einsetzen für eine gesicherte Existenz Israels. Und gerade deswegen, als Freund Israels, muss man den Israelis sagen, Leute, ihr geht in eine politische Richtung, die eine Sackgasse ist, aus der ihr nicht mehr herauskommt. Und ihr verliert eure moralische Überlegenheit gegenüber vielen in der Nachbarschaft, wenn ihr Methoden anwendet, die eben mit dem Völkerrecht nicht zu vereinbaren sind. Und das ist schon etwas, was viele Freunde Israels umtreibt, dass Israel seine Seele verliert durch diese Besatzungspolitik, die zu einer Verrohung der Gesellschaft führt und eben auch zu einer Entrechtung eines anderen Volkes. Abschließend sei noch gesagt, dass es einen Gesetzesentwurf gibt, der jetzt in Israel eingebracht werden soll von der neuen Regierungskoalition, die gerade Anfang der Woche gebildet worden ist. Demzufolge soll festgehalten werden, dass Israel in erster Linie ein jüdischer Staat sei und erst in zweiter Linie ein demokratischer. Das ist ein Versuch, die anhaltende Besatzung der palästinensischen Gebiete zu legitimieren, indem man dem jüdischen Teil der Bevölkerung mehr Rechte gewährt als dem nichtjüdischen Teil. Und das Ganze läuft dann, wenn man es so umsetzt, hinaus auf eine Apartheidspolitik. Es gibt jetzt die ersten Buslinien, die eingeführt worden sind im Westjordanland, nur für Palästinenser. Die Palästinenser dürfen Busse, die auch von jüdischen Siedlern benutzt werden, nicht mehr benutzen. Sie haben jetzt ihre eigenen Linien. Und ich meine, gerade für Barack Obama, der nun die Geschichte seines eigenen Landes, die er nun noch nicht so lange zurücklegt, gut kennt, müsste eigentlich wissen, wofür das ein Symbol ist, wenn man Leute aufgrund ihrer ethnischen oder religiösen Herkunft in bestimmte Buslinien verfrachtet. Das geht nicht. Das ist eigentlich ein Fanal, aber es ändert sich leider nichts. Man kann als nüchterner Betrachter sich nur die Augen reiben und sich wundern. Es ist so, dass vernunftbegabte Menschen offenbar nicht immer in der Lage sind, das Wesentliche zu benennen und moralisch integer zu handeln. Lieber geht man immer tiefer hinein in einen Wald, aus dem es dann keinen Entrinnen mehr gibt. Es führt zu einer Entrechtung, zu einer Entmenschlichung. Und das ist wirklich tragisch für Israel und für die Palästinenser.
Michael Lüders, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.